Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real Word, dem ehrlichen Podcast. Heute beginnen wir mit einer schönen Nachricht.
Ja, es ist etwas unglaublich.
Also zumindest für Nicola.
Ja, ich habe jetzt einen Hund. Ich habe einen Hund aus Rumänien gerettet. Und es klingt jetzt so, ich möchte dazu sagen, das ist jetzt nicht so, dass jetzt so war, oh, ich kann nicht nach Hawaii fahren, oder dann hole ich mir einen Hund. Sondern wir hatten das schon, also meine Mama und ich wollten das eben schon ganz lange machen und hatten, deswegen meinte ich auch immer so, ich habe das ganze Leben irgendwie danach ausgerichtet. Wir hatten das immer geplant, dass wir das eben, dass wir noch einmal in Urlaub fahren zusammen. Und dann sozusagen wir diese Hunde-Adoptions-Tierschutz-Sache angehen, wenn wir dann eben da sind und keine Reise ansteht, damit man sich eben auch da ganz in Ruhe drum kümmern kann. Wie ihr ja wisst, ist alles anders gekommen und ich habe schon seit einer ganzen Weile eben verschiedene, verfolge ich verschiedene Organisationen und gucke irgendwie, was für Hunde es gibt und welche Hunde man holen kann. Und durch Corona ist alles ein bisschen schwieriger natürlich geworden, deswegen habe ich jetzt verstärkt, so in den letzten Wochen dann schon, als so klar war, okay, das wird alles nichts, verfolgt, welche Hunde in Pflegestellen so in Brandenburg gerade sind. Und ja, da kam noch ein Transport aus Rumänien zu einer Pflegestelle in Pankow, was für alle, die in Berlin wohnen, wissen, ist nicht weit von Prenzlauer Berg. Und auch alle anderen Dinge, nach denen wir so gesucht haben, also nicht zu groß und eher lieber ein Weibchen. Und das waren eigentlich schon die Kriterien. Das war da auch erfüllt. Und wie es dann so ist, dann haben wir sie angeschaut vergangenes Wochenende. Und inzwischen ist sie schon bei meiner Mama eingezogen. Und sie heißt Amelie.
Ich muss jetzt mal eine Sache fragen, weil ich mir das nicht so gut vorstellen kann. Wenn man den Hund anschaut, ist das dann so wie bei so einer Adoption ungefähr? Also konntet ihr dann quasi auch mit ihr interagieren oder guckt ihr sie in einem Käfig an oder wie ist das?
Nee, genau, die kommen dann, also zum Glück nicht mehr in einem Käfig. Die sind dann eben in diesen, also Pflegestellen, das sind eben ganz normale Leute, die idealerweise irgendwo ein bisschen weiter.
Man merkt, ich habe gar keine Ahnung. Ich stelle mir das vor wie so eine Riesenanlage mit ganz vielen Hundekäfigen, wo man dann hingeht und die rettet.
Ja, nein, das ist dann sind dann meistens irgendwelche Familien, die natürlich aber Gärten haben und bei denen es auch nicht schlimm ist, wenn die Hunde irgendwo hinpinkeln. Also es hat auch ein bisschen streng gerochen in diesem Haus, aber das war eben so eine Frau. Und da waren dann noch vier andere Hunde und ein Welpe. Und dann hat sie gesagt, ja, der Welpe wird morgen abgeholt. Und genau, die leben da einfach ganz normal. Idealerweise halt nicht zu lang, weil die sich natürlich dann sonst dort auch sehr eingewöhnen und dann da eben leben wie in der Familie. Und nee, und dann waren wir da dann kam man mit dem Hund, also dann waren da noch ganz viele andere Hunde und es war ein bisschen stressig alles. Und ich habe dann auch gefragt, können wir mal mit dem Hund ein bisschen auf die Wiese gehen? Und da habe ich dann schon gemerkt, oh je, es ist wirklich, also so ein Hund aus dem Tierschutz holen ist natürlich schon auch eine kleine Herausforderung, weil die kennen das nicht, das Konzept von spazieren gehen und an der Leine gehen und also vielleicht dazu, ich hatte es Julia gerade schon off-record erzählt, Amelie ist auf der Straße gelebt und wurde dann, die werden da ja eingefangen, damit nicht so viele Straßenhunde da leben und dann werden die in Tötungsstationen gebracht und nach 2 Wochen, wenn keiner die dort rausholt, werden die relativ skrupellos eben umgebracht und dann gibt es jetzt diese unzähligen, zum Glück, Organisationen, die irgendwie die Hunde da wegholen, sterilisieren, kastrieren und eben versuchen, die dann zu vermitteln, eben erstmal in der Regel an Pflegestellen und von dort ist es dann eben leichter, dass man die innerhalb von Deutschland dann abholt, wobei man auch manche bringen sie dir aus Rumänien direkt und man trifft sich dann, so ein bisschen shady klingt das immer, an so Autobahnraststellen und da finden ganz oft so Hundeübergaben statt. Da ist es dann wirklich vielleicht so ein bisschen so, wie du dir das vorstellst, da hat man dann diese Transporter und dann sind da ganz viele Käfige drin und dann wird dir so nachts um 3 dein Hund da übergeben. Weil es halt alles nicht so einfach zu organisieren ist. Aber genau, bei uns war sie schon in der Pflegestelle und dann waren wir kurz mit ihr Gassi oder haben es versucht, aber es war dann eben wirklich so, die kannte nicht an der Leine gehen und hat sich dann einfach hingesetzt und geguckt und hat sich nicht bewegt und man soll den Hund dann ja auch nicht zwingen, weil er das eben einfach überhaupt noch nie gemacht hat und nicht kennt und das ist gerade so die Herausforderung, dieses an der Leine spazieren oder überhaupt draußen spazieren gehen, weil der Schwanz klappt dann ein und sie guckt einfach nur, weil einfach so viele neue Reize hier sind. Und es ist natürlich auch nochmal Berlin eine größere Herausforderung. Deswegen sind auch viele Hunde, für die ich mich vorher schon interessiert hatte, auch weggefallen, weil es da einfach hieß, nee, die müssen irgendwie in ein Dorf vermittelt werden und nicht in die Stadt. Aber
weil Amelie, die noch mehr Auslauf brauchen.
Und ja, und weil die einfach noch viel, weil die zu viel Angst auch einfach vor Menschen ja, alleine okay. haben und denen kannst du gar nicht zumuten, dass da eine Straßenbahn vorbeifährt ah, ja. oder so. Das geht so für dafür, dass sie erst seit 2 Tagen da ist, schon echt gut, aber es braucht auch einfach noch, es braucht sehr, sehr viel Geduld. Also man steht dann immer neben dem Hund und wartet, bis er sich wieder irgendwie ein bisschen akklimatisiert hat und wieder ein bisschen Mut gefasst hat und da wieder 3 Schritte weitergeht und so. Ja, das entschleunigt gerade sehr. Aber in der Wohnung ist sie wirklich ganz, ganz süß und es ist irgendwie auch wieder irre. Also Tapsi, mein früherer Hund, ist jetzt seit knapp 2 Jahren gestorben und es war so der irreste Moment war wirklich, als wir dann bei meiner Mutter in der Küche wieder so, also bevor Amelie da war, dass wir da die Näpfe hingestellt haben und dass plötzlich in diesem Platz wieder Näpfe standen. Das war dann so der Moment, da wurde es dann so real, so okay, da kommt jetzt ein Lebewesen, das isst und trinkt und das wird hier stehen und aus diesem Napf essen. Und dann so, Gott, irre. Und ja, jetzt ist es so.
Ja. Aber das ist doch schön. Also finde ich gut, weil ich muss, also ihr wisst ja, dass ich nicht so ein, ich habe es ja nicht so mit Haustieren, aber was ich schon mitbekommen habe, auch in letzter Zeit, dass viele so, gerade wenn man sich mal auf Instagram umguckt, doch wieder dazu neigen, halt nicht Tiere aus dem Tierheim zu holen oder aus so einer Pflegestation, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, sondern doch zu Züchtern gehen, weil sie dann halt eben einen ganz bestimmten haben wollen und eben teilweise dann noch bestimmte Farbe und so. Und das weiß ja sogar ich, dass man das eigentlich nicht machen soll und dass man dann lieber einem Tier ein Zuhause geben soll, das halt sonst keines hätte.
Ja, und es ist wirklich, also ich habe mich da jetzt ja wirklich viel damit befasst und selbst wenn man sich jetzt für einen Golden Retriever, sei es mal, interessiert, selbst da gibt es einfach ganz, ganz viele, die in auch vor allem in asiatischen Ländern für irgendwelche Dinge missbraucht werden und die dann weggegeben werden und selbst, also man kann eigentlich kaum Vorlieben haben, die nicht irgendwo erfüllt werden mit Hunden, die einfach irgendwo abgegeben, verstoßen, ausgesetzt yeah. wurden, was auch immer. Also wenn man sich damit ein bisschen befasst, klar, es ist alles ein bisschen schwieriger, aber eigentlich würde ich denken, wenn ich jetzt schon jemand bin, der einem Tier ein Zuhause geben will, dann bin ich ja eigentlich auch bereit, also dann muss ich ja eh Kompromisse in meinem Leben eingehen und ganz viel umorganisieren und ja, eigentlich ist es dann nur noch ein kleiner Schritt, dass man dann damit auch nochmal diese eine gute Sache tut. Weil es gibt so unfassbar viele, also es ist so unfassbar. Ich dachte auch so, ja, Rumänien und dann gibt es da vielleicht so 10, 20 Organisationen, aber es gibt so unfassbar viele mehr und die sind alle so im Kleinen, versuchen die irgendwie was zu machen. Und gerade jetzt mit Corona ist es alles ganz schwierig, die aus den Ländern rauszukriegen, auch aus Thailand. Und überall sind jetzt die Shelter überfüllt und also man, das ist so, wo ich mir auch immer so denke, ich arbeite jetzt nirgendwo, wir hatten ja auch schon mal eine Folge darüber, ne, mit ehrenamtlich arbeiten und solchen Sachen und das mache ich ja auch nicht.
Ja, stimmt.
Und aber das ist jetzt so eben das, wo man, klar könnte man es auch einfacher haben und sich jetzt so ein Pudel zum Beispiel sind super, super unkompliziert und die hast du sofort erzogen und dann läuft das alles und klar ist es jetzt schwieriger, aber ich sehe jetzt das so ein bisschen als meinen einen Beitrag, dass ich es mir jetzt halt nicht ganz leicht mache, sondern ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, es wird einem auch gedankt, weil sie ist jetzt, also man merkt wirklich schon so, sie will ja auch jetzt nicht rausgehen aus der Wohnung und so spazieren gehen, weil sie einfach gerade merkt, so es ist zum ersten Mal, hat sie es halt irgendwie so sicher irgendwo und da sind, sie hat keinen Stress, sie muss nicht um das Futter kämpfen zum ersten Mal, sie ist so ganz dünn, so du kannst du jede Rippe zählen und da kriegt man ja auch was zurück, wie man so schön sagt.
Hast du denn zu dem Hund sofort so eine Zuneigung gespürt?
Also es war ganz süß, als wir eben in dieses Haus kamen, war es so, dann sind all diese anderen Hunde so auf uns zugerannt. Und sie ist so auf dem Sofa, da war so ein Sofa stehen geblieben und hat so geguckt und ist dann eben so nachgekommen. Und dann dachte ich schon so, oh, wie süß, dieser Hund jetzt auf dem Sofa, hoffentlich ist das, weil ich war von den Fotos, man war dann so ein bisschen überfordert, hoffentlich ist das jetzt Amelie und dann war es eben Amelie und das war schon so ein sehr schöner erster Kennenlernmoment.
Yeah. Ja. Ach, schön. Also das war jetzt ein sehr herzerwärmender Einstieg in diese Podcast-Folge. Worüber wir heute eigentlich sonst noch sprechen wollten, ist so ein bisschen, womit man sich gerade vielleicht auch viel beschäftigt, nämlich mit allen möglichen kulturellen Angeboten im Internet und im Fernsehen und auch auf gedruckten Seiten in Büchern. Also jetzt habe ich es total umständlich und verschwurbelt angekündigt. Also jedenfalls, wir wollen heute mal so ein bisschen darüber reden, welche Bücher, Serien, Filme wir gerade in letzter Zeit angeschaut haben und womit wir uns beschäftigt haben und auch so ein, zwei Debatten zu aktuellen Kulturthemen kurz beleuchten, oder?
Ja, das klingt super smart. Genau. Ich will einfach nur über Promis unter Palmen reden, aber ja.
Ja, dazu kommen wir später. Ich würde sagen, vielleicht fangen wir einfach direkt an mit Tiger King, oder? Das ist jetzt noch so ein bisschen so eine Überleitung von dem Tierthema zu auch einer sehr aktuellen Sendung.
Ja. Guckst du den Tiger King?
Nein, ich muss ehrlich zugeben, nein. Also für alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, was ich mir fast nicht vorstellen kann, auf Netflix gibt es eine Serie Tiger King, da geht es um so irre amerikanische Großkatzenzüchter und deren Fehde auch untereinander und mit was ist die Frau, die da den Streit angefangen hat, die ist so eine Aktivistin gegen die Großkatzenzüchter, oder?
Also das denkt man zunächst, dass sie so der gute Part ist. Aber das ist dann alles gar nicht so und da entspinnt sich so eine ganz verrückte Geschichte.
Ja, also auf jeden Fall geht es da um Streitigkeiten zwischen Menschen und eben auch um diese Tiere und alles in so einer ganz krassen Optik. Und wenn man muss es, glaube ich, gar nicht geguckt haben, wenn man nur die Fotos sieht und die Trailer anschaut. Ich habe mir auch so ein YouTube-Video angeguckt, irgendwie die verrücktesten Szenen aus dieser Doku-Serie. Dann denkt man sich einfach nur so, oh mein Gott, die Amerikaner spinnen doch einfach nur, wie kann das alles überhaupt wahr sein?
Ja, also ich muss sagen, ich habe erst überall diese Texte gesehen oder diese ganzen Memes erstmal auf so amerikanischen Irgendwas-Accounts und ich verstehe das alles nicht, ich muss jetzt die Serie gucken, damit ich diese Memes verstehe und habe dann angefangen, das zu schauen und konnte aber auch irgendwann nicht weiter gucken, weil mir auch viel zu kurz kam. Gott, jetzt wird es hier so eine Gutmenschenfolge, weil mir der Tierschutzaspekt einfach viel zu kurz kam. Das wird einfach so nonchalant, wird da so erzählt, ja, und er hat da diesen Zoo und dann fahren die immer in die Malls und zeigen in den Malls die Tiger. Ja, und in Amerika ist das ja erlaubt, dass man sich so halb privat irgendwie Tiger hält und dann werden noch 5 andere Leute gezeigt, die auch alle irgendwelche Löwen und Tiger bei sich im Garten haben und das wird so wenig, also ich hätte mir da halt immer noch so gewünscht, so dass gesagt wird, ja, war das irgendwie damals? Wie ist das denn jetzt heutzutage, die Gesetze? Das kann doch irgendwie nicht mehr sein, dass das erlaubt ist. Das wird so, vielleicht ist es auch Teil des, also das, der wie sieht man es, der Narration, dass das irgendwie einfach so als selbstverständlich einfach überhaupt nicht eingeordnet wird, sondern einfach so als selbstverständlich präsentiert wird. Aber das hat mich irgendwann, ich habe immer darauf gewartet, wann kommt denn jetzt mal was und warum wird nicht gesagt, wie es denen geht und brauchen die nicht viel mehr Platz und so. Und es war aber so, also es hat sich schon sehr auf die Menschen und die Verrücktheiten dieser Protagonisten konzentriert. Und das mir hat das dann halt noch so gefehlt, zumindest als eine Dimension, dass man, also es wurde dann schon gesagt, dass irgendwann sind die nicht mehr in die Malls, aber auch nicht, weil das verboten wurde, sondern nur, weil diese vermeintliche Tierschützerin Carol Baskin dann da immer Briefe hingeschrieben hat und gesagt hat, das geht so nicht. Ja, ich konnte das dann nicht mehr so gut gucken, weil ich das immer nicht so gut sehen kann, wie dann die Tigerbabys den Leuten ins Gesicht gedrückt werden für Selfies und mich hat es irgendwie nicht so fasziniert oder so gefesselt, wie so alle Leute sagen, die es jetzt gucken. Ich hatte mir irgendwie so ein bisschen mehr erhofft, dass es mich auch so flasht, aber ich war eher so ein bisschen abgestoßen von der Sendung.
Es ist jetzt auch ganz toll, dass wir mit einer Sendung anfangen, die du nicht zu Ende geguckt hast und ich gar nicht geschaut habe. Das ist ein ganz toller Kulturtipp. Nein, aber vielleicht ist es auch, ich habe nämlich mir auch aufgeschrieben dazu, dass ich anhand der Memes, wie du das schon gerade gesagt hast, so das Gefühl hatte, ich musste es jetzt gucken. Und ich habe im Moment bei ganz vielen Sachen eben so den Eindruck, weil man sich jetzt so auf alles stürzt, was irgendwie so halbwegs spektakulär ist und irgendwie Spannung verspricht, dass man das alles angucken und konsumieren muss, weil man ja jetzt vermeintlich Zeit dazu hat. Und dass dieses Gefühl des ja, diese Angst, dass man jetzt irgendwas verpasst, worüber alle vermeintlich reden, dass es noch größer ist als sonst. Aber bei Tiger King konnte ich mich irgendwie noch nicht überwinden und ich glaube, ich werde es mir auch nicht anschauen, weil ich einfach es interessiert mich nicht genug.
Ja, das sowieso, und aber auch dann dachte ich so, okay, aber vielleicht ist es so irre gemacht oder so, dass es mich, aber das ist mir alles so und es ist irgendwie, nee, und ich möchte auch gar nicht wissen, was Menschen da so machen, wenn ich dann auch weiß, das geht so weiter und ich kann dagegen auch nichts tun und so, warum? Aber was, ich weiß, es ist schon ein paar Wochen älter und irgendwie so gefühlt in Netflix-Zeit ist es schon wieder irgendwie viel zu lange her, um das jetzt noch seriös empfehlen zu können, aber ich möchte es trotzdem tun, weil was mich nämlich wirklich fasziniert und richtig gefesselt hat, war Cheer, diese Cheerleading-Doku. Hast du die gesehen, Julia?
Ja, die habe ich im Januar im Urlaub geguckt.
Genau, ich weiß, es ist schon ein bisschen her und ich habe es irgendwie nie geschafft, die zu schauen. Und ich weiß nicht, wie ging es dir da? Das hat mich so total gepackt und ich habe die so...
Ja, also ich habe das auch durchgesuchtet. Ich habe das tatsächlich auch sogar mit meinem Freund zusammen geschaut. Mhm. Also es ist auch was man als Paar angucken kann, weil es eben auf der einen Seite dieses Cheerleading, dieses All-American-mäßige irgendwie sowas, glaube ich, für uns Europäer doch teilweise so eine ganz eigene Faszination irgendwie nochmal hat, weil wir das halt hier nicht so haben und man das nur aus so irgendwelchen Highschool-Filmen eigentlich kennt, ne?
Ja.
So eine ganz fremde Welt ist. Das fand ich faszinierend daran, aber dann geht es ja auch ganz viel um so persönliche Geschichten und eben wie dieses Navarro College, wo diese Cheerleader dann eben trainieren, wie das so eine Art Rettungsstation, kann man schon eigentlich sagen, für ganz viele von diesen jungen Leuten ist, die sonst mit ihrem Leben nicht so gut zurechtkommen. Und diese persönlichen, dramatischen Geschichten werden halt auch sehr in den Vordergrund gerückt und auch so die Hauptprotagonisten innerhalb dieser Cheerleading-Squad, die da in der Netflix-Serie halt auch zu sehen sind, die haben, also ich denke mal, die wurden auch danach ausgewählt, welche privaten Dramen die noch so haben und was die sozusagen an persönlichen Schicksal da noch beisteuern konnten.
Genau, also ich habe auch wirklich danach ganz, ganz viel darüber gelesen, weil das ist eben anders als Tiger King, finde ich, was einfach nur so bizarre Absurditäten der amerikanischen Kultur darstellt. Aber anders, finde ich, war Cheer was schon so ein bisschen Einblick, gibt in was wir halt hier nicht so haben. Auch diese, auch mit Monica, so als Coaching-Figur, das ist ja, haben die ja in ganz vielen Sportarten, dass so dieser Coach viel, viel mehr ist als nur ein Trainer und dass sich daraus auch so ein, auch vielleicht manchmal ein bisschen zu starke Abhängigkeiten und so ein Gefallenwollen entwickelt. Und es gab da auch im Nachhinein noch so einige kritische Texte auch dazu, dass wo so ein bisschen in Frage gestellt wurde, wie gut Monica so auf die Gesundheit im Team achtet und inwieweit die sich alle sehr, sehr aufopfern und eben gerade weil sie oft schwierigen Hintergrund haben, dass dann so eine symbiotische Abhängigkeit ist und wo dann auch so diskutiert wurde, ob Monica und wie hieß das, jetzt fällt mir peinlicherweise der Name nicht ein.
Wen meinst du?
Die in dem Trailerpark lebte. Nee, die im Trailerpark mit ihrem
Ach so. Papa,
und wo dann die Eltern einfach gegangen sind und der Bruder ist dann auch gegangen und sie lebte da.
Morgan,
genau, Superstar Morgan. Und dass dann, ob Monica in Morgan so sich selbst gesehen hat, weil die sich so ähnlich sehen und Morgan ist nicht richtig zum Arzt gegangen, als sie ihre Rippen geprellt hatte. Und es wurde noch so im Nachhinein so ganz viel diskutiert und das fand ich ganz interessant, das noch so ein bisschen weiter zu verfolgen. Und übrigens ist auch Lexi wieder zurück im Team. Also das endete ja damit, dass sie rausgeschmissen wurde, weil sie in einem Auto mitfuhr, in dem, glaube ich, Drogen gefunden wurden. Und genau, sie ist jetzt wieder zurück. Und tatsächlich sind auch Morgan und noch zwei, drei andere, wo eigentlich gesagt wurde, sozusagen, die gehen jetzt weg, sind alle wieder zurückgekommen. Ich verstehe dieses amerikanische...
Jerry auch.
Genau, Jerry auch. Ich verstehe dieses amerikanische Schulsystem ja nicht so ganz. Das ist eigentlich ein 2-Jahres-Junior-College, aber man kann auch 4 Jahre dort bleiben oder so. Ich habe versucht, das irgendwie zu verstehen.
Ja, es war ganz, ganz komisch. Ich habe das dann auch mal nachgelesen gehabt. Also das ist ja auch kein richtiger College-Abschluss oder so, die dann haben. Und das fand ich auch echt, das also ja, das Schwierige an diesem ganzen Konzept, wie das da aufgezogen war, dass man sich, also die trainieren eben 2 Jahre lang auf jedes Jahr ist ein Cheerleading-Wettbewerb, auf den man dann hintrainiert und man bleibt insgesamt 2 Jahre meistens eben in diesem College-Programm und hat dann sozusagen die Chance, 2-mal an diesem Wettbewerb auch teilzunehmen. Und danach ist man fertig, aber welchen Abschluss man dann hat oder was man danach macht, das wurde alles so ein bisschen im Dunkeln gelassen, es wurde dann nicht weiter thematisiert und eben auch das, was man im Nachhinein erfahren hat, was aus den einzelnen Leuten aus dieser Serie geworden ist, weiß man halt durch Social Media natürlich, die sind ja jetzt alle super krasse Instagram-Stars geworden, aber es ist so ein bisschen, wurde denen denn wirklich, also dieses College wurde als so ein Ort gezeigt, der den jungen Leuten eine Chance bietet, eine Aufstiegschance, irgendwie zeigt, wie sie ihr Leben in den Griff bekommen können. Und es wurde halt immer wieder betont. Dann wurden auch Leute gezeigt, die dieses College vor einigen Jahren schon mal absolviert hatten. Die sind dann wieder zurückgekommen und haben dann erzählt, wie großartig sie ihr Leben danach gestaltet haben. Aber was genau all diese Leute dann gemacht haben, ohne ja irgendeinen richtigen Abschluss zu haben, also das wurde nicht so richtig thematisiert. Und man hat das Einzige, was man so mitbekommen hat, ist dann das der eine ist dann irgendwie auch Trainer gewesen in irgendeiner Kleinstadt, wo der halt dann Highschool-Mädchen in Cheerleading trainiert hat und so. Aber so richtige Zukunftsperspektiven hat ja auch diese Monika, die Trainerin, den ja nicht aufgezeigt. Es ging halt immer nur ums Cheerleading und um das Sportliche und Körperliche, aber es ging nicht so richtig darum, was machen die Leute eigentlich danach, wenn sie dann diesen Wettbewerb in Daytona gewonnen haben.
Genau, es wurde immer so thematisiert, dass man halt keine Profikarriere, anders als bei anderen College-Sportarten, wo dann ja durchaus auch einzelne Leute dann Profi werden, aber genau, dass es das halt nicht gibt. Es gibt so keine Cheerleading-Liga oder sowas und dass man halt dann irgendwas machen muss, bis auf jetzt Gabby Butler, die, glaube ich, jetzt im ganzen Land, die reist jetzt weiter durch Amerika und bietet so Kurse an und verdient damit, glaube ich, auch ganz gut Geld. Aber genau, es war nur einmal so, haben doch Morgans Großeltern gesagt, ob sie nicht ein Nagelstudio eröffnen will oder sowas. Da hatte sie dann irgendwie plötzlich auch mal so ganz lange Fingernägel. Und genau, und eben als ich dann überall gelesen habe, ja, die sind da jetzt hin zurückgekehrt, und dachte ich mir so, ach ja, und das kann man dann so machen? Und was ist das für eine Schule, wo man sich so entscheiden kann, ich bleib 2 Jahre, ich bleib 3 Jahre, ich bleib da 4 Jahre? Das können wir, glaube ich, also es ist, glaube ich, alles so ein bisschen
speziell. Ja, also ich habe auch nochmal geguckt heute, es ist wohl nicht sicher, ob Netflix jetzt da noch eine Fortsetzung plant oder nicht, oder inwiefern dann eben auch diese Stars aus der ersten Staffel quasi da nochmal auftauchen könnten. Also vielleicht hat das auch was damit zu tun, bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber das war so ein bisschen, finde ich, jetzt für Leute, die sich vielleicht wirklich mit dem amerikanischen College-System nicht so auskennen, war das irgendwie schwierig nachzuvollziehen, was jetzt aus den Leuten werden soll. Die haben jetzt, die sozusagen einen Cheerleading-Wettbewerb gewonnen haben, aber doch sonst irgendwie nichts sozusagen in der Tasche haben. Das war für mich irgendwie ganz, ganz schwierig, ja, damit umzugehen.
Delirious hatte jetzt ein richtiges High-Fashion-Shooting für The Cut. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Nee, das habe ich noch nicht
mitbekommen. Das war ziemlich faszinierend, dass der da plötzlich so inszeniert wurde. Und er möchte jetzt so eine, also tatsächlich so eine Schauspielrichtung und so Celebrity einschlagen. Mit dem war dann
ganz. Ah, okay, dann hatte er jetzt aber dann auch keinen Bock mehr, weiterhin Trainer zu sein. Und das ist nämlich, glaube ich, der gewesen, der dann gezeigt wurde, wie er irgendwo irgendwelche kleinen Mädchen trainiert hat. Okay. Ja.
Und was ich nur noch, wenn wir jetzt noch einmal, wir haben das Corona-Wort noch, glaube ich, gar nicht ausgesprochen in dieser Folge. Weil es wurde ja immer wirklich dieses, was ich auch einfach irre fand, dass man ein Jahr lang trainiert auf nur diesen einen Daytona-Wettbewerb mit 2:15 und davon so ein ganzes Jahr deines, oder beziehungsweise du arbeitest echt dein ganzes Leben lang darauf hin, dass du dann an dieses College kommst und dort in dieses Team und dann dort performst in Daytona und dann ins Meer rennen darfst, wenn du gewonnen hast. Und ich habe jetzt nur eben nachgelesen, es sollte eben jetzt im April wäre Daytona gewesen und es wurde jetzt eben auch abgesagt wegen Corona und auch nicht verschoben auf irgendwie Sommer oder Herbst und einfach für dieses Jahr komplett abgesagt. Oh, und ich habe so ein bisschen nachgelesen, dass einfach die, für die das jetzt so die letzte Gelegenheit wäre oder die eben on mat, also die hätten mitmachen dürfen, auf der Matte sozusagen, das fällt jetzt eben flach und da dachte ich mir nur auch wieder, weil wir das dieses Thema ja schon öfter hatten, man plant auf sowas hin und richtet sein Leben danach aus. Und das ist jetzt eben auch abgesagt. Und da konnte ich mir nur, wenn man diese Sendung gesehen hat, dann kann man sich, glaube ich, so ein bisschen vorstellen, wie schlimm das für die alle sein wird, weil das so der einzige Lebensinhalt ist und war.
Ja. Aber was ich echt interessant finde bei Cheer, dass das jetzt, guck mal, wir haben jetzt schon eben gesagt, das ist, läuft eigentlich schon seit einer Weile auf Netflix und es ist halt immer noch so, es beschäftigt die Menschen immer noch. Also es gibt unglaublich viele Artikel dazu, diese ganzen Memes, die da entstanden sind. Oft ist es ja so, dass selbst diese super gehypten Serien, die laufen ein paar Tage, dann steht überall was dazu und dann versickert das wieder so. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es da vielleicht nochmal einen Nachklapp gibt von Netflix, weil das einfach so ein Mega-Hype war. Und immer noch ist.
Ja.
Also wären sie eigentlich schön dumm, wenn sie da nichts noch weiter dazu bringen würden.
Ja.
Okay, so viel dazu. Ja. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, nur als ganz kleine Ergänzung zum Thema amerikanische Gesellschaft und Leben. Auf Netflix gibt es auch eine Sendung, so eine vierteilige Doku, 3 Ehefrauen und ein Ehemann über so Mormonen in der Wüste von Utah. Und das kann ich wirklich auch mal empfehlen. Das habe ich mir schon vor Corona irgendwann mal reingezogen, ziemlich am Stück auch, weil ich es einfach so faszinierend fand, wie die Leute mit eben diesen Vielehen und mit Polyamorie und sowas umgehen. Und was ja auch, obwohl die sozusagen das aus einem ganz bestimmten christlichen Glauben heraus an ein bestimmtes Lebensmodell machen, trotzdem, glaube ich, auch für viele Leute interessant sein könnte, die eben sich mit Polyamorie und solchen, ja, modernen Beziehungsgeflechten beschäftigen, weil man da doch sieht, welche Schwierigkeiten da aufkommen und Eifersucht und all diese Themen, und fand ich total faszinierend und das kann ich euch auch empfehlen.
Wie heißt das? Wie heißt die Serie?
3 Ehefrauen und ein Ehemann heißt die tatsächlich.
Ah ja, genau. Schön. Und was ich das Gefühl habe, was auch wieder alle gucken, was ich aber, ich bin immer noch hinterher, ich bin ganz stolz, dass ich Der Schacht schon geschaut habe, aber da können wir gleich noch kurz drüber reden. Aber du guckst, glaube ich, auch schon Unorthodox.
Ja, das ist eine Serie, die auf dem autobiografischen Roman von Deborah Feldman basiert. Und es geht um eine junge Frau, die in der Serie Esti heißt, die in einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde in New York aufwächst und sich dann aus einer ja auch vermittelten Ehe befreit und nach Berlin zieht und sich dann quasi auch religiös von dieser Gemeinde trennt. Und mich hat die Geschichte total gepackt. Also es ist sehr, sehr spannend und auch emotional erzählt und man auch ganz toll gespielt. Man fiebert total mit der Hauptfigur. Es gibt aber so zwei Kritikpunkte an der Serie, die ich euch gerne, auf die ich euch aufmerksam machen wollte. Bei mir persönlich ist es beim, zumindest einer davon beim Schauen nicht so aufgefallen. Es ist aber ein bisschen was dran. Und zwar wird ein bisschen bemängelt, dass in dieser Serie das jüdische Leben doch wieder ein bisschen stereotyp dargestellt wird. Also dann gibt es einen in der Gemeinde in New York, gibt es dann einen Mietai, der dann mit seinen Kompagnons bei einer Frau in der Wohnung auftaucht, weil sie nicht rechtzeitig ihre Miete bezahlt hat, und dann ein Cousin der Hauptfigur, der dann in Berlin sie suchen soll, der ist natürlich glücksspielsüchtig, und solche Dinge wären da so ein bisschen, es ist einfach nicht nötig, dass die so stereotyp dargestellt werden, und ich verlinke euch dazu auch nochmal ein, zwei Kritiken und Artikel, aber es fand ich ganz interessant, diese Beobachtung, weil wenn man drauf achtet, dann merkt man das. Und der zweite Kritikpunkt ist, dass eben Berlin jetzt ausgerechnet als Zufluchtsort für junge Juden in Europa dargestellt wird. Und also das ist ja bekannt, dass es auch gerade in Berlin große Probleme mit Antisemitismus gibt. Und dass jetzt eben Berlin wieder als Ort dargestellt wird, wo alle Zuflucht finden und alles möglich ist und die Menschen total offen und frei sind und gar keine Fragen stellen und jeden einfach vorbehaltslos in ihre Clique aufnehmen, so wie das eben in der Serie dargestellt wird. Das ist so ein bisschen problematisch oder zumindest sehr verklärend dargestellt, und da kann man beim Gucken auf jeden Fall mal drauf achten. Aber ansonsten hat mir die Serie wirklich sehr gut gefallen und ich habe die auch ziemlich schnell durchgeguckt, weil man gar nicht mehr aufhören kann. Und es ist schon auch so, mal abgesehen von diesen Kritikpunkten, auf die ich jetzt einfach mal nur, wie gesagt, aufmerksam machen wollte, weil mir ist beim ersten Schauen zumindest auch dieses Thema Stereotype, Darstellung einer Religion nicht so aufgefallen ist. Ansonsten fand ich schon, dass die Figuren auch ziemlich vielschichtig dargestellt sind und auch, dass das Leben in dieser ultraorthodoxen Gemeinschaft, was schon sehr, sehr streng ist und in dem auch Frauen kaum Rechte haben, keine Ausbildung haben dürfen, keine persönlichen Freiheiten haben und eigentlich nur Kinder gebären sollen, um sozusagen die verlorenen jüdischen Seelen aus dem Holocaust zu ersetzen. Dass man das trotzdem versteht, warum diese Gemeinde so denkt, wie sie denkt und woher die Ideen und die Glaubenssätze kommen. Und die Charaktere sind auch so vielschichtig dargestellt, dass man es wird nicht so einfach zwischen gut und böse unterschieden. Und das hat mir schon gut gefallen, dass das nicht so, man versteht auch, warum der Mann so ist, wie er ist. Und beide sind zum Beispiel überhaupt nicht aufgeklärt und wissen dann nicht, wie es mit dem Sex geht und so. Und man versteht schon, warum es dann eben zu diesen Problemen kommt.
Okay, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und es steht auf meiner Liste. Und ich muss jetzt aber noch Spinning Out, also auch da bin ich ein bisschen spät dran, Spinning Out fertig gucken, dann kann ich damit anfangen. Spinning Out, diese Eiskunstlaufserie, die ist auch
schon... Von der haben wir doch schon vor Monaten erzählt.
Ich weiß, und ich hatte mir von der total viel erwartet, auch aufgrund meiner eigenen Eiskunstlaufkarriere. Und bin voll enttäuscht. Ich finde es so trashig und aber auch irgendwie nicht gut trash, also nicht so... Glee-mäßig trashig, sondern so schlecht einfach. Und ich hasse die Hauptfigur und ich bin jetzt einfach nur froh, wenn ich damit fertig bin. Aber ich muss es schon noch zu Ende gucken.
Spinning Out, echt?
Ja, ich finde Cat so nervig und die macht mich so aggressiv und immer ist irgendwas ein Problem und dann erst will sie es und dann immer passt irgendwas nicht und immer macht sie alles kaputt und ach nee.
Ja. Ja, stimmt. Das habe ich irgendwann Anfang des Jahres geguckt. Ja, ich fand die Musik in Spinning Out sehr gut. Und da habe ich mir, das habe ich auch erstmal runtergeladen.
Also mir ist doch keine einzige Sache zur Musik aufgefallen. Ich wüsste, ob ich das der Musik
starte. Das ist so moody, bisschen so indie-mäßig. Also hat mir sehr gut gefallen.
Aber noch eine letzte Netflix-Sache. The Platform.
Das ist voll die Netflix-Werbung
Ich weiß, ich wollte nur noch sagen, weil auch mal so für eine Woche war so kurz ein kleiner Hype, dass man The Platform gucken muss. Diesen komischen Horrorfilm. Und der war auch so ein paar Tage auf Platz 1 dieser Netflix-Abrufcharts. Und das, also ich glaube, dass diesen Film niemand geguckt hätte, wenn nicht gerade zufällig Corona wäre. Es geht da eben darum, das ist so ein Gefängnis oder sowas. Das ist so in den Himmel gebaut. Und auf jedem Stockwerk wohnen zwei Leute und dann gibt es immer so eine Plattform mit Essen, die geht von ganz oben, ist sie ganz, ganz gefüllt und fährt bis nach unten in Stockwerk 300, also und die höchsten Zahlen sind unten und dann geht es halt bis runter 333 oder so, glaube ich. Und wenn sich jeder nur nehmen würde, worauf er hungert, also eine Portion, dann würde es bis nach unten reichen, aber das passiert natürlich nicht und alle, die oben sind, fressen sich so ganz voll und dann ist eben für die, die weiter unten sind, nichts mehr da. Und das geht eben, ist dann so das Solidaritätsprinzip und wenn jeder nur, dann hätten alle, aber wenn man egoistisch ist, dann bricht das System zusammen und dann verhungern die, die unten sind. Was dann wiederum dazu führt, dass wenn die halb verhungert, dann es wieder nach oben schaffen, das ist immer ein Wechsel, einmal im Monat, dass die dann natürlich auch nicht wieder solidarisch sein können, weil sie denken, ich war jetzt ja unten und habe nichts bekommen. So, und es ist natürlich... hat natürlich so einen gesamtgesellschaftlichen Metaebene und passt gerade so ein bisschen vielleicht auf die Situation. Und ich glaube, deswegen hat es so einen kurzen Hype gehabt. Aber irgendwie, ja, also mehr Metaebene ist dann da halt auch nicht. Und das kann man sich auch alles denken. Und es war schon sehr auf Splatter und Effekte so ein bisschen ausgelegt. Und du siehst viele Organe und viel Blut und ja, das nur so kurz dazu, falls es jemand noch nicht gesehen hat, muss jetzt auch nicht sein.
Das habe ich gerade vergessen, dass du ja auch Horrorfilme manchmal guckst.
Ja, ich dachte eben
so. Das kann ich irgendwie so gar nicht nachvollziehen. Das ist irgendwie gar nicht für mich.
Lust auf sowas, aber ja, ging so.
Und das ist jetzt was anderes als Der Schacht oder ist es das Gleiche?
Ja, genau. Also Der Schacht heißt es auf Deutsch. Ich glaube, The Platform heißt es auf Englisch. Aber eigentlich ist es auch ein spanischer Film, deswegen... Ja.
Ach so, okay.
Ja.
Ja, gut. Also da waren jetzt so viele unterschiedliche Tipps dabei. Jetzt hattest du mir noch geschrieben, du wolltest noch Disney Plus Tipps geben.
Ja, ich wollte nur, weil ich habe mich damit ja auch ein bisschen befasst und damit wir auch nicht nur über Netflix reden. Wer Disney Plus hat, also ich habe bei Michael Buchinger im Podcast gehört, dass er diese, und das wäre so Trash, den ich eben meine, der so lustig anzuschauen ist. Es gibt da eben zu High School Musical eine Spin-off-Serie. Und was ich auch sehr empfehlen kann und möchte, also ist auch nochmal was anderes, die Imagineering Story. Da wird eben so erzählt, also die Ingenieure bei Disney heißen ja nicht Ingenieur oder so, sondern Imagineer, weil sie so so viel Fantasie haben. Und die werden
wusste ich natürlich nicht.
Und die werden eben dabei begleitet, wie sie so entwickeln, wie die Fahrgeschäfte sein müssen, wie man die Besucher am besten durch den Park leitet, also durch die Disney-Parks. Und das ist, ich finde auch für Leute, die jetzt keine totalen Disney-Fans sind oder Disney-Filme gucken wollen, das ist aber eigentlich so eine ganz interessante Doku-Reihe, sich das mal anzugucken, was da alles so bedacht wird an so, also gerade Disney ist ja so die Meister der Details und wie eben auch so die Leute, die das alles entwickeln und konstruieren, was die alle dabei so beachten und ja, das ist wirklich ganz interessant. Und wieder was ganz anderes.
Ja, es ist einfach im Moment, man findet so viel. Ich habe auch also meine Eltern haben halt so ein, das nennt sich irgendwie Megathek. Es ist so, ich weiß nicht, ich glaube, das ist von T-Online oder so. Und da sind dann halt auch Amazon Prime, Sky, Netflix und noch die ganzen ARD und ZDF-Mediathek und so. Das ist da alles so in einem vermischt. Und da kannst du halt auch jeden Abend erstmal so eine halbe Stunde lang scrollen, bis du da irgendwas findest, was man sich jetzt anschauen möchte, weil es einfach so unglaublich viele Sachen gibt, bei denen man jetzt bei allen irgendwie das Gefühl hat, ja, jetzt ist die Zeit gekommen, um die mal anzugucken. Mhm. Aber mir ist schon auch aufgefallen, in dem Zusammenhang, vielleicht noch an dieser Stelle eine kurze Medienkritik, dass zum Beispiel die Mediathek von ARD, das ist einfach eine Unverschämtheit, wie die aufgemacht ist und dass die Sachen da auch immer nur so kurz drin sind. Und also ich finde, die Leute bei ARD müssen doch auch mal Netflix oder Amazon gucken und sehen, wie man das aufmacht, dass die Leute einfach was finden. Und stattdessen ist, da wird ja mir die ganze Zeit nur immer dieser ganze Liebesquark von 1999, irgendwelche Filme, Liebe auf Mallorca oder sowas angezeigt. Hm. Also das finde ich, das ist mir so extrem aufgefallen, dass das überhaupt nicht auf der Höhe der Zeit ist und dass man deswegen dann halt auch häufig dann doch halt schnell zu Netflix geht, was einem da automatisch vorgeschlagen wird, was einem vielleicht nochmal interessieren könnte. Ne? Also
ja, ich gucke auch im normalen Fernsehen gerade nur noch Nachrichten und Promis unter Palmen und Höhle der Löwen.
Ich habe, das Einzige, was ich jetzt im Fernsehen noch geguckt habe, war Der Überläufer, diese Siegfried Lenz-Verfilmung.
Ach, da wird wieder der große Unterschied zwischen uns bemerkbar.
Aber du guckst ja auch nicht jeden Abend zusammen mit deiner Mutter Fernsehen oder mit der Familie. Und da muss man ja dann auch ein bisschen gucken, was den einzelnen Leuten gefällt. Und dann ist halt sowas wie Der Überläufer, darauf können sich alle irgendwie einigen.
Okay, ich verstehe. Ich habe übrigens gestern, hatte Tim für mich aufgenommen, weißt du noch, kennst du noch Girlfriends? Ja, oder?
Ja, das ist so eine uralt ZDF-Serie. Ja. Und es wurde mir neulich auch angezeigt, dass die ist jetzt zum Beispiel in der ZDF-Mediathek zu finden.
Ja, und
die ist ja wirklich aus den 90ern.
Genau, 95 kam die erste Folge und da kamen wohl kürzlich nachts die ersten zwei Folgen. Und Tim ist so, der liebt sowas, so alte Sachen aus den 90ern anzuschauen. Der hatte so gar keinen Bezug zu Girlfriends, aber dann hat er gesagt, ja, kennst du das? Und dann ist mir auch sofort dieser Song wieder eingefallen. Also da ist mir die Musik auch gleich wieder eingefallen. Das Lied, das ich auch seit gestern die ganze Zeit im Kopf habe. Ich singe ja so schlecht, sonst würde ich es jetzt vorsingen. Und dann habe ich gestern die ersten beiden Folgen Girlfriends von 1995 angeguckt und es war total cool.
Also ist das doch auch nochmal ein schöner Hinweis. Ja. Aber ja, daran kann ich mich irgendwie auch noch ganz dunkel erinnern, weil meine Mutter das halt auch früher geguckt hat, als ich klein war. Das ist ganz komisch, dass man sowas dann noch in Erinnerung hat. Naja. Total. Ja, Promis unter Palmen und Höhle der Löwen. Also ich schaue das ja nicht, aber ich glaube, dir liegt da einiges auf dem Herzen, deswegen schieß los.
Schaust du denn beides nicht?
Nee, also ich muss wirklich sagen, Höhle der Löwen, das gucke ich, wenn wir die Produkte testen bei der Arbeit, was ja jetzt leider nicht geht. Und ich finde das aber so mühsam anzuschauen, weil ständig Werbung ist und das alles so langatmig aufbereitet ist, bis dann endlich mal das Produkt gezeigt wird. Und irgendwie ist mir das interessiert mich nicht so. Und ich muss auch sagen, was ich so gesehen habe und gelesen habe in den vergangenen Staffeln, es wird ja nur noch in so Schrott investiert, der halt billig zu produzieren ist und sich irgendwie leicht verkaufen lässt und so echte Ideen haben es halt schwer, da irgendwie anzukommen. Und das widerstrebt mir auch so ein bisschen, dann halt wieder irgendwelche dusseligen Snacks, die angeblich weniger Kalorien haben als die originalen Chips oder so, mir anzugucken.
Ja, das stimmt tatsächlich, dass so diese Vorauswahl der Sachen auch immer jetzt so sehr aus, also entweder das ist so irgendein Handy-Tool, also irgendwas, was du an ein Rohr klemmst und dann funktioniert es besser oder an eine Dachrinne oder so. Oder genau, es ist irgendwie so eine Variante von einem Essen. Oder es ist dann irgend sowas, wo eh klar ist, da wird keiner investieren, aber es ist irgendwie nett anzuschauen, zum Beispiel Bademode aus Fischernetzen. Das war vergangene Woche, glaube ich. Und man kann auch wirklich immer schon, das stimmt schon, auch so sehr vorhersehen, wird es einen Deal geben, wer macht den Deal? Oder ist es eben eh gleich klar, es gibt keinen. Das, ja. Und Promis unter Palmen ist einfach. Also es ist, ich möchte es nur einfach kurz, um es gesagt zu haben, sagen, das ist, finde ich, die Krone auf der Reality-TV-Schöpfung. Es ist eine Kumulation aus, also man hat einfach, also Sat.1 hat ja wirklich schwer und keiner guckt eigentlich Sat.1 und ich dachte auch wirklich so, Promis und Palmen, es ist wieder so, dass da sind wieder irgendwelche und die sind dann irgendwie nackt auf einer Insel und eigentlich interessiert mich das gar nicht. Ist das so eine Mischung aus Temptation Island und Adam sucht Eva, das Promi-Special so. Und dann habe ich die erste Folge aufgenommen und wollte nur so durchspulen auf so interessante Sachen, weil mich irgendwie, wer interessiert mich da? Mich hat interessiert, dass Tobi und Janine sich wieder treffen aus Promi Big Brother und sowas. Und dann aber konnte ich kaum spulen, weil alles so interessant war, weil Sat.1 einfach den Cast so genial ausgewählt hat. Das sind eben aus allen Sendungen, die wir kennen, aus dem Dschungelcamp, aus Promi Big Brother, aus Bachelor, immer die Reizfiguren. Und sonst hast du ja immer so zwei Reizfiguren und drumherum so Staffage und nette GZSZ-Kandidaten. Und das ist diesmal aber einfach gar nicht so. Es sind alle Hassfiguren und alle Reizfiguren aus allen unterschiedlichen Sendungen und die sind jetzt alle zusammen. Und das sorgt natürlich für ganz ungeahnte Potenziale, die sich da entwickeln. Und es passieren einfach Dinge, die noch nie so in anderen Reality-Shows passiert sind. Und es ist, finde ich, gerade so einfach die Unterhaltung, die man braucht, weil es einen wirklich fasziniert. Du kannst eigentlich nebenbei auch gar nicht auf Instagram scrollen oder so, wie zum Beispiel bei Hülle der Löwen, sondern du musst die ganze Zeit zugucken, weil sich einfach so viele menschliche Abgründe zeigen, weil so viele Dynamiken entstehen, weil du so viele interessante psychologische Effekte beobachten kannst, wirklich. Also wie sich auch einfach so ein Generationenunterschied offenbart. Es sind eben so 3, 4 ältere Kandidaten und dann einfach der Rest ist sehr jung. Das ist schon total interessant zu sehen, wie die einfach unterschiedlich Dinge empfinden und so auch wahrnehmen. Und ja, und dann sind so Leute wie Roland Schill, der eigentlich sehr, sehr schlau ist und genau versteht, wie das funktioniert und das alles so beobachtet. Und der ist so ein bisschen so, finde ich, wie so der Stellvertreter für den Zuschauer in der Sendung und sagt dann eben, Desiree Nick und Claudia Ober, zwischen denen so der zentrale Zwist ist, so, es darf auf gar keinen Fall Claudia gehen, sonst wäre das hier ja viel zu langweilig, wohingegen die anderen einfach nur sagen, oh, es ist so viel Streit hier, das möchte ich nicht, weil sie einfach nicht verstehen, wie es ja für den Zuschauer interessant bleiben muss und, ja, und auch so wie Mobbing funktioniert und wie Leute einfach so umschwenken von einem Lager zum anderen, wenn sie das Gefühl haben, sie wollen kein Außenseiter mehr sein, wie schnell man dann so allerlei Sachen hinter sich lässt. Also das habe ich wirklich noch nie so interessant beobachten können wie bei Promis unter Palmen.
Ja, ich weiß nicht. Ich habe immer so das Gefühl, es sind so viele Sendungen. Ich finde das irgendwie manchmal so einfach so ein bisschen traurig, dass halt die Menschen, die einmal in irgendeiner Sendung waren, dann halt nur noch von Sendung zu Sendung tingeln und immer versuchen noch dann interessant zu bleiben und dann eben auch gerade diese Sachen, dass dann so Streitereien vom Zaun gebrochen werden und man sich irgendwie schlecht benimmt, damit man ja sich dann als so eine polarisierende Figur da inszeniert und dann hoffentlich wieder in die nächste Sendung eingeladen wird und das ist irgendwie widerstrebt mir das manchmal so ein bisschen, das anzugucken, muss ich sagen, weil das einfach, also ich verstehe schon, dass das eine bestimmte gewisse Sucht auch dahinter steckt, wenn man einmal im Fernsehen war, das ist ja auch relativ leicht verdientes Geld dann und dass man dann quasi diesen, dass man da schlecht von loskommt auch wieder, aber es ist doch eine sehr große Anzahl von Menschen, die sich nur in solchen TV-Sendungen rumtreiben und es ist irgendwie manchmal, ich weiß nicht, ich gerade im Moment muss ich sagen, wo es so viele Probleme auf der Welt gibt, ist es für mich manchmal so ein bisschen, dass ich denke, mein Gott, also ich verstehe das schon, warum du das auch guckst. Ich glaube nur, dass viele Leute das nicht so in der Art und Weise gucken oder ja, rezipieren, wie du das vielleicht machst. Und ich finde das, ich finde es irgendwie schwierig. Ja.
Ja, du bist dann eben TV-Personality und das ist dann sozusagen dein Job. Und es ist ja auch so, wie die sich ja auch sozusagen auch gegenseitig sehen. Also Matthias Mangiapane hat auch irgendwann gestern gesagt, oder gestern, nicht gestern, also in der letzten Folge gesagt, ja, wer ist sie schon? Ich habe es aus dem Nichts ins Dschungelcamp geschafft. Also das ist schon sozusagen so dein Karrieremerkmal, in welche Sendung du es mit welcher Vorarbeit geschafft hast sozusagen. Oder auch Eva vom Bachelor hat ja, dann hat André, Ex-Bachelor, hat irgendwie auf Instagram gesagt, ja, es ist ja wieder mal eine alte Bekannte von mir in einer Reality-TV-Show und die ist ja schon wieder gleich rausgeflogen, was ich auch ehrlich gesagt, wo ich mir denke, ey, du warst der Bachelor, du machst dich jetzt nicht im Ernst, snobst du jetzt hier ab über jemanden, der in einer anderen Reality-Show ist, das kann eigentlich nicht dein Ernst sein, aber gut. Und dann hat sie eben auch gesagt, ja, ich bin wenigstens in so einer Sendung. Er macht ja nur Kaufhauseröffnungen und Natural Mojo. Also es ist so in dieser Welt gibt es auch schon oftmals so ganz feine Abstufungen, was jetzt wie viel gilt. Und Dschungelcamp ist so das Höchste von allem. Aber Sendung ist offenbar auch noch besser, als nur Instagram-Influencer zu sein. Also das ist, finde ich, auch wiederum ganz interessant. Also da ist das Background natürlich auch so, wie du sagst, dass das so eben auch so ein Ding ist, dass man schauen muss, für welche Formate man angefragt wird und so. Ja.
Ja, ich meine, das ist halt in jeder Szene so, ne? Das ist halt in der TV-Reality-Szene so, das ist in der Influencer-Szene so, wo dann unterschieden wird zwischen einem anspruchsvollen Fashion-Influencer, der auch mal von Chanel ein Make-up-Zeugs zugeschickt bekommt und jemandem, der halt nur für irgendwelche, weiß ich nicht, wie heißt das nochmal, diese Bodylotion da Werbung macht und überall meinen die Leute, dass sie was Besseres sind, wenn sie dies und das und jenes machen und irgendwie wichtiger sind und ich weiß nicht, im Moment habe ich, vielleicht ist das mein Corona-Problem, was sich langsam mir hochentwickelt, aber irgendwie bereitet mir das manchmal so ein bisschen Bauchschmerzen langsam dieses sich wichtig nehmen und weil ich immer denke, mein Gott, im Moment sind alle gleich unwichtig, so ungefähr, bis vielleicht auf die Krankenschwestern. So, das nochmal als moralischer Einwand jetzt hier an dieser Stelle.
Gott, jetzt haben wir schon so lange gesprochen und haben eigentlich noch lauter Punkte auf unserer Liste.
Ja, ich habe jetzt auch gerade überlegt, wie wir das noch weitermachen sollen.
Wir können ja um die Intellektualität, die Versprochene von dir am Anfang noch zu wahren, noch über unsere Bücher sprechen.
Ja, oder wir machen das in der nächsten Folge.
Ja.
Boah, ich habe hier jetzt echt, ich weiß auch nicht, ich war heute echt so dass ich dachte, boah, ich muss mich hier ein bisschen vorbereiten, da habe ich mir so 2 DIN-A4 Seiten in Word aufgeschrieben mit so Gedanken zu allem, aber ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, was hier alles steht. Also ich würde sagen, das war jetzt heute unsere Netflix-TV- Sendung, ja. Sondersendung.
Ja.
Und in der nächsten Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast, werden wir dann noch vielleicht mal unsere Büchertipps sharen mit der Community.
Und ich kann auch erzählen, ob Amelie inzwischen Gassi geht nächste Woche. Das ist jetzt meine persönliche Daily Show.
Pass auf, da kann ich jetzt noch eine Brücke schlagen, nochmal zum TV- und Bachelor-Universum. Und zwar habe ich heute in der Insta-Story von jetzt fällt mir ihr Name nicht ein, das kann nicht wahr sein. Oh, die Bachelorette, die Blonde.
Gerda.
Genau, Gerda Luis, genau. Die hat ja auch einen Hund und da habe ich heute gesehen, dass sie jetzt wohl gezeigt hat in ihrer Insta-Story, wie toll der Hund bei Fuß geht, ne, heißt das so? Und da haben ihr wohl neulich welche geschrieben, dass sie die Leine auf Spannung gehabt hätte und dass der Hund nur deswegen bei Fuß gegangen sei. Und dann hat sie heute nochmal gezeigt, wie sie die Leine halt gar nicht auf Spannung hatte, weil es nämlich eine Flexleine ist und dass der Hund auch so freiwillig wunderschön bei Fuß geht.
Ah, ja, davon sind wir noch weit entfernt. Also spazieren gehen tun wir auch noch gar nicht mehr so spazieren stehen. Aber
okay, na gut, also falls du noch Hundetipps brauchst, kannst du dich mal bei Gerda Louis, der Bachelorette, informieren. Okay, das war unsere heutige Folge. Folgt uns gerne auf Instagram @therealwordpodcast. Abonniert uns überall da, wo es Podcasts gibt, damit ihr keine Folge verpasst. Wir freuen uns darüber sehr immer. Schreibt uns auch gerne in allen Belangen, wie wir euch immer auffordern. Wenn euch irgendwas gerade auf der Seele drückt, könnt ihr euch gerne an uns wenden. Und wenn es vielleicht auch ein Thema ist, was wir vielleicht mal im Podcast besprechen sollten, dann schreibt uns da auf jeden Fall gerne. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge.
Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.